Prinzessin Baumwolle und Röschen sorglich. Ach, 100 Jahre war es wohl schon her, da lebt ein König, ein gewaltig reicher Herr, in einem Palast von solcher Pracht, als hätte der liebe Gott ihn für sich selbst gemacht. Marmor, Edelholz und pures Gold, drunter hat's nicht sein gesollt. Und im Hofe seine Kutsche stand, ne prächtigere man nirgends fand, mit 1000 Edelsteinen reich geschmückt, wie hatte das sein Volk entzückt, wenn er mit seiner Königin im Sonnenschein glitt stolz dahin und grüßt galant und voller Würde. Doch das Königspaar drückt eine große Bürde, es sehnte sich seit Jahren schon nach einem kleinen Prinzensohn. Bisher ward die Prinzessin nur geboren, und der König hat's der Königin geschworen, 10 Taler wollt ich schuldig sein, schenkt der Himmel uns ein Knäbelein. Doch wollte der sich nicht erbarmen und auch kein innig wünschen half den Armen. So mussten sie dann wohl zufrieden sein mit ihrem kleinen Töchterlein, zumal war sie nicht gar ein lieblich Ding, das einem gleich zu Herzen ging, mit blauen Augen, roten Bäckchen, im seidenen Kleidchen, güldenen Jäckchen. Doch als sie älter wurde, Jahr um Jahr, merkt man, welch Teufelchen die Kleine war, ein boshaft eigensinnig Ding, das den Zofen mächtig auf die Nerven ging. Bei all den trotzigen Allüren hätt die Rute sie verdient zu spüren. Doch wie konnte man's wohl wagen, des Königs Töchterchen zu schlagen? Lernen wollte sie kein Wort, schickt ständig ihre Lehrer fort. Baumwolle war, was sie entzückte, wenn sie den Stuhl ans Fenster rückte und dann die Wolle aus dem Körbchen rupfte und fröhlich heiter fein zerzupfte, sie dann dem Wind zu überlassen. Der kriegt die Flocken bald zu fassen und trug sie hüpfend mit sich fort, weg vom Schloss bis weit zum nächsten Ort, und manch Vöglein flink den Baumwollflaum sich schnappte, um sein Nest zu bauen. Das trieb sie so den ganzen Tag, und man sich vorzustellen mag, was da an Wolle ward verschwendet, das besser wohl man hätt verwendet. Und sagte man ihr's ins Gesicht, kam schnippisch hier nur ihr Gedicht. »Geld her, Geld hin, Geld hin, Geld her, mein Vater ist König, und ein König, der hat mehr als all die armen Leut, und ich tu eben, was mich freut.« Und schon ließ sie sich mit fröhlich singen, den nächsten Korb mit Wolle bringen. Bald 1000 Flocken flogen da umher, und war er schließlich endlich leer, so stieß sie ihn vom Fensterbrett, und man unten ihn zu holen hätt. Die Königin seufzt arg betrübt, wo sie das Kind doch so geliebt, der Kammerdiener fest die Krone hält, die dem König fast vom Kopfe fällt, so heftig schüttelt er das Haupt, weil das Störrischkind den Schlaf ihm raubt. Prinzessin Baumwoll wurd sie schon genannt und ward bald zum Spott im ganzen Land. Ihr rechter Name war, tja, wie mocht er sein, er fällt mir einfach nicht mehr ein. Nah am Schloss, da stand ein Wald, riesig war der, dunkel, kalt, das Volk mocht nicht hinein dort gehen, wilde Tiere hätt man da gesehen. Das aber war nur eine mehr, denn eine Witwe zog hierher mit ihrem kleinen Töchterlein, so mochten sie zu zweit wohl sein. Wo ihr Seligmann geblieben, fand ich nirgendwo geschrieben. Nur eines weiß ich zu berichten, sie konnt die Armensteuer nicht entrichten. Da mußt sie aus der Stadt hinaus und baute sich nun hier ein Haus. Nein, eine Hütte war es, mehr wohl nicht. Sie lebten dort recht karg und schlicht, nur des Waldes Früchte gab's am Tisch und Wasser aus der Quelle frisch. Röschen hieß das Töchterlein und mocht am selben Tag geboren sein wie des Königs unnütz Kind, und gleichwohl schön die Mädchen sind, aber mehr die beiden nicht verbannt. Röschen barg, was sie im Walde fand, es konnte mal von Nutzen sein. Der Prinzessin fiel's im Traum nicht ein, sie forderte, was sie grad wollte, und man's nur gleich erbringen sollte, um's augenblicklich zu verschwenden. Ach, wie sollte das nur enden? Doch wenn Röschen durch den Walde schritt, da flogen alle Vöglein mit und sangen ihr ihr schönstes Lied, und Röschen sang recht fröhlich mit. Doch schaut sie stets in alle Ecken, ob Brauchbares ließ sich entdecken, und weil sie meistens auch was fand, wurd Röschen sorglich sie genannt, denn auch ein Vöglein, das sein Nest sich baute, sich gründlich hier im Wald umschaute, um all die Sachen da zu finden, die es brauchte, um sein Nest zu binden. Einst hat ein Kater sie gesehen, und beinahe wär's wohl auch geschehen. Zum Nest der Nachtigall hat er sie hochgekrallt und von dort schon ängstlich fiepen schallt. Näher schleicht er auf dem Ast der Buche, die Eltern waren auf Futtersuche, und die Jungen sind allein gesessen, der Kater hätt sie wohl gefressen, hätt Röschen nicht mit Schreien toben ihn weggejagt von hoch da oben. Wie dankbar waren die Eltern da, als sie erfuhren, was geschah. Doch eines Tages voller Schrecken mußt sie bei Nachtigalls entdecken, Baumwolle lugt aus ihrem Neste, solch edle Wolle, nur die beste, und es war wohl sonnenklar, daß die nicht hier zu finden war. Röschen traut den Augen kaum und rief hinauf zum Buchenbaum: »He, liebe Freunde, will ja nicht stören, doch würde ich von euch gern hören, ich frage da ganz unverhohlen, ich hoff, ihr habt die Wolle nicht gestohlen.« Frau Nachtigall beruhigte sie: »Gestohlen, aber nimmer nie. Die Prinzessin lässt die Flocken aus dem Fenster fliegen und die Spatzen sie zu fangen kriegen. Den ganzen Tag lang tut sie das, das ist für sie der größte Spaß. Herr Sperling war heut auch dabei und brachte die Flocken uns vorbei, als unser Freund und zum Geschenk.« Röschen seufzt: »Ach, wenn ich bedenk, ist das nicht schreckliche Verschwendung? Wir hätten doch dafür Verwendung. Könnten wir sie doch verspinnen bloß, dann wären wir all die Sorgen los.« Drauf, Herr Nachtigall: »Lass mich nur machen, das sind doch keine großen Sachen. Sperlings Sohn will Sänger werden, ha, das wird er niemals hier auf Erden. Doch ein Liedchen werde ich ihm schon lehren, der Vater wird's wohl gerne hören. Und ich sag ihm dann, ich mach's dafür, wenn all die Baumwoll bringt man dir.« Röschen kommt ihr Glück kaum fassen, muß's gleich die Mutter wissen lassen. Schnell ist man einig sich geworden, und bald schon flattern Horden von Spatzen hin zur kleinen Hütte in des tiefen Waldes Mitte. Und als Röschen da die Tür aufmachte, schwebten Baumwollflöckchen schon ganz sachte und fielen sanft zu ihren Füßen nieder. Gleich rief das Kind die Mutter: »Schau!« Und wieder kam ein neuer Spatzenschwarm: »Mutter, wir sind nicht mehr arm.« »Komm«, rief sie jetzt mit fröhlich Lachen, »lass gleich uns an die Arbeit machen.« Sorgfältig sammeln sie die Flöckchen ein und trugen sie ins Häuschen rein. Doch da entdeckten sie voll Schrecken, kein Spinnrad ließ sich mehr entdecken, das Letzte mussten sie verpfänden, die Not, sie wollte niemals enden. Röschen überlegte hin und her, was da jetzt wohl zu machen wär, lief seufzend draußen auf und ab, da flog herbei Gevatter Raab:
»He, Röschen, sag, was fällt dir ein? Sollst lustig, lustig, lustig sein?«
Röschen sah ihn nur traurig an: »Sag, wie man ohne Spinnrad spinnen kann.«
»Ach, mir fällt da wohl was ein, da kann ich wohl behilflich sein. Hörst du mir zu bei meinem Singen, kann ich die Spinnräder dir bringen.«
»Dein Singen klingt wahrhaftig schlecht, aber krede nur, es ist mir recht, und wenn du zwei dann für uns bringst, dann hör ich zu, solang du singst.«
Der Rabe nämlich kannte Zwerge, die wohnten oben hoch am Berge, deren Webkunst war bekannt im ganzen großen Königsland, und spinnen konnten sie so fein, daß ein Spinnnetz konnt nicht feiner sein. Nach ewig langem Krähgesang, der schmerzhaft in den Ohren klang, meint Röschen, es sei jetzt wohl genug, und es wär nun Zeit für seinen Flug.
Der Rabe dacht: »Hä, sie hat wohl recht, ich singe wirklich ziemlich schlecht«, und öffnete die schwarzen Schwingen, ließ noch ein letztes Krächzen klingen, um dann den Berg hinaufzufliegen, die Spinnräder wird er schon kriegen.
Und so kehrte auch zu Röschens Glück mit dem Gewünschten bald zurück, auch einer Botschaft aus den Bergen und den besten Grüßen von den Zwergen: die Gabe wird ihr Schicksal wenden, und all die Not, sie würde enden, würden sie nur fromm und fleißig sein. Die Räder trugen sie ins Häuschen rein. Bald hört man schon die Spulen sirren und draußen all die Spatzen schwirren. Von morgens ging's bis hin zur Nacht und keine Pause ward gemacht, und was sie sponnen, war so fein, als würd es von den Zwergen sein. Und auch Herr Sperling hielt sein Wort, die Spatzen trugen fleißig fort die Flocken allerfeinster Qualität, die die Prinzessin früh bis spät lachend aus dem Fenster blies. Aber sagen kann ich's nicht gewiss, ob sein Sohn wohl je das Liedchen lernte bei der mühevollen Baumwollernte, das Herr Nachtigall ihn lehren wollte. Was man aber wissen sollte: die Wolle aus dem dunklen Wald war sehr gefragt dann schon sehr bald, denn zu edlem Tuch gewebt man fand wohl kein feineres im ganzen Land. Und selbst der König sich Gewänder weben ließ aus Wolle, die die Tochter aus dem Fenster blies. Schon bald war alle Not vergessen, und sie mußten nie mehr Wurzeln essen, doch sind in ihrem Hüttchen sie geblieben. Hat man sie einst nicht aus der Stadt vertrieben? Und war es hier nicht friedlich schön, warum sollten sie nun gehen? Doch hatten sie das Geld genutzt und das Hüttchen Schmuck herausgeputzt, und manch Fremder wohl sich fragte bald: ein Lusthäuschen hier tief im Wald? Doch die Zeit, sie bleibt nicht stehen, denn die Jahre, sie vergehen. 15 war Röschen grad geworden, da blieben aus der Spatzenhorden,
und ein fremder Vogel saß im Wald. Merkwürdig war er von Gestalt, sein Federkleid schien arg zerrupft und nervös er stetig daran zupft, als hätt ein wilder Sturm ganz nach Belieben ihn einfach hier so hergetrieben. Auf dem Kopf ein Kamm aus gelblichem Gefieder, der aufgeregt sich reckte auf und nieder, und sein spitzer Schnabel schwarz und krumm, die Vogelschar beäugt ihn stumm. Aus seiner Kehle kläglich drang nur ängstlich krächzender Gesang, den niemand recht verstehen wollte oder was der wohl bedeuten sollte. Zum Glück kam da Gevatter Rabe, auch er nicht gerade ein Tenor, und stellte sich dem Fremden vor. Dann gab's ein Krächzen, Krähen hin und her, kein Ohrenschmaus für das Gehör, doch weisen war es nicht von der Hand, dass man sich wohl recht gut verstand. Herr Rabe dreht sich schließlich um und sprach zu seinem Publikum: »Unser Gast hier ist Herr Kakadu aus dem großen Königreich Peru. Er kam von sehr, sehr weit hierher, wohl über das Atlantikmeer, hat hier gedient am Königshofe als Prinzessins Papageienzofe und war ihr liebster Spielgefährte. Doch dies nur bis vor kurzem währte, denn ein Prinz kam aus dem Nachbarland und warb um der Prinzessin Hand. Doch schickt lieber Flöckchen sie auf Reisen und ließ den Prinzen kalt abweisen. Der war gekränkt und aufgebracht, so daß noch in derselben Nacht voll Zorn sein Heer er rekrutierte und dann ins Königreich gleich einmarschierte. Herrn Kakadu kam's bald zu Ohren, die Schlacht, sie war sehr schnell verloren, der König starb den Heldentod, die Königin voll Gram und Not, und als das Schloss in Flammen stand, ist die Prinzessin fortgerannt und wurde seitdem nie mehr gesehen. Tja, so sei das alles wohl geschehen, und auch Herr Kakadu, er musste fliehen, wusste aber nicht wohin, hat sich dann hier im Wald verborgen, doch drückten ihn nun arge Sorgen, denn allein konnte er sich nicht ernähren von Wurzeln, Kräutern oder Beeren, er sei das freie Leben nicht gewohnt, am Hofe hat man ihn damit verschont. Jetzt wird er gern in einem Haus von Adel Zuflucht suchen, denn er esse auch gern Zuckerkuchen.« Da ging ein Raunen durch die Vogelschar, so traurig seltsam die Geschichte war. Doch Gevatter Rabe ließ wissen ihn nun schlicht, nein, Adel gäb's im Walde nicht. Doch bei Röschen und der Mutter, bei den Zweien, das könnte vielleicht die Lösung sein. Mit dem Schlosse ließ es sich wohl nicht vergleichen, doch wird der Wohlstand dort wohl reichen. Und würde Röschen er erst sehen, so wie die Prinzessin Baumwoll sei sie schön. Nachdem nun alles war besprochen, sind beide Vögel aufgebrochen und hockten bald vor Röschens Haus. Aufs Klopfen kam sie gleich heraus, und mit Erstaunen hat sie wahrgenommen, wer mit dem Rabe da war, mitgekommen. Solch Vogel hat sie nie gesehen, doch Schlimmes schien mit ihm geschehen, obwohl sie gleich wohl deutlich sah, von welch edlem Geblüt er war. Die Mutter kam nun auch dazu, und einig war man sich im Nu, ihm zu gewähren gern Quartier, wenn's ihm gefallen wird denn hier, und Gevatter Rabe ließ ihn wissen, er deutlicher wird sprechen müssen. Herr Kakadu war hochzufrieden, ist sehr gerne dageblieben, auch sei im Sprechen er gewandt, das sei bei Papageien doch bekannt, und so würde er, ganz nach Belieben, mit Röschen sehr gern Hochdeutsch üben. Nun lebten sie zu dritt vergnügt, er hat sein Zuckerbrot gekriegt, und Röschen kraulte gern am Kopf, am Abend seinen Federschopf. Da, eines Tages früh am Morgen, stand ein Mädchen, scheu verborgen, nah am Haus. O je, wie sah die ärmlich aus! Ein hübsches Kind, doch welche Not, bat weinend um ein Stückchen Brot, abgemagert zum Skelett, sie seit Tagen nichts gegessen hätt. Röschen führte sie zum Ofen hin, mußt ihre Lumpen gleich ausziehen, wusch und kleidete sie frisch, dann führte man sie an den Tisch, wo's Essen war schon aufgedeckt, wie hat's dem Kind da gut geschmeckt. Bald war sie satt, voll Dankbarkeit, und Röschen fragt, wär sie bereit zu erzählen, wo sie komme her und wo ihr Elternhaus wohl wär. Das Mädchen mochte kaum wohl sprechen, als wollt die Stimme ihm gleich brechen, doch plötzlich fing von nebenan ein Krächzen Stimme laut zu singen an. »Geld her, Geld hin, Geld hin, Geld her, mein Vater ist König, und ein König hat mehr als arme Leut, und ich tu eben, was mich freut.« Wie erschrak sie da, wurd leichenblaß. »Oh mein Gott, was ist denn das? Und Röschen sagt, wie kann es sein, dass ich hier hör mein Verselein?« Röschen faßt sie an der Hand und schaut sie jetzt an, wie gebannt. »Das ist vom Schloss Herr Kakadu, der fliehen musste so wie du.« Und es war ihr plötzlich klar, wer dieses Mädchen hier wohl war. »Ich denke, ja, jetzt fällt's mir ein, könntest du Prinzessin Baumwoll sein?«
Da fiel das Kind in Ohnmacht tief, worauf 3 Tage lang sie schlief, und als sie endlich wieder zu sich kam, ihr Weinen kaum ein Ende nahm. Wie hat sie sich da nun geschämt, für ihre Taten sich gegrämt, den Eltern Kummern stets bereitet, von Trotz und Dummheit nur geleitet und auch der beiden früher tot durch ihre Schuld. Oh, welche Not! Und weiter weinte sie so sehr, dass niemand konnte sie trösten mehr. So sehr sich Röschen auch bemühte, der Prinzessin Leben da verblühte. So starb sie an gebrochenem Herzen, es waren wohl zu viel der Schmerzen. In Röschen schönstem Sonntagskleid lag vor dem Hause sie bereit, und als man sie begraben wollte, ein edler Herr sie sehen sollte, mit Gefolge kam er durch den Wald geritten, blieb stehen in des Garten mitten, beugt zur Prinzessin sich herab. »Ihr bereitet hier wohl grad ihr Grab?« Und staun sah man ihn dort stehen. »Mein Gott, wie ist das Mädchen schön!« So mußte Rötchen er gleich fragen, was hier sich hätte denn zugetragen. Da erzählte sie ihm Haar und Klein, wie es gewesen mag wohl sein. Doch schon bald stellt sich heraus, der König stand vor ihr im Haus. Er war der Prinz, den die Prinzessin einst betörte, und die ihn gleichwohl nicht erhörte, was ins Elend sie dann führte. Doch ihr Schicksal nun den König rührte, und so sollte man ihr nicht verwehren ein Begräbnis hier, mit allen Ehren. Und weil von Herzen ernst er's meinte, befahl er, dass sein Gefolge auch ergriffen weinte. Das Märchen kommt nun bald zum Schluss und endet, wie es enden muß, denn wie man schon vermuten kann, Röschen, eine Schönheit in der Blüte ihrer Jugend, fleißig, fromm und voll der Tugend, kriegt den König bald zum Mann. Und es währte gar nicht lange hin, da ward sie auch zur Königin, und ihr Gatte höchst zufrieden mit ihr war, als sie ein strammes Prinzlein ihm gebar. Und selbst Herr Kakadu war recht vergnüglich, denn des Hofes Zuckerbrot schmeckt ihm vorzüglich.